Ja, schön, viele wieder da sind. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Urlaub. Wer fällt denn jetzt in Urlaub nächste Woche? Wer ist weg alles? Geht mit Gott sozusagen. Das gibt ihm Zeit. Man kann mal wieder nachdenken, zur Ruhe kommen. Vielleicht überlegen, was kann ich in meinem Leben anders machen, in meinem Leben besser machen? Wie kriegt er mehr Raum in uns? Das ist eine wichtige Frage. Jetzt zu unserem Predigtthema. Das heißt, wer bin ich denn schon? Mario hat ein hübsches Plakat dazu erstellt. Da ist es. Und es geht nicht um die Frage, hast du Minderwertigkeitskomplexe? Sondern ich frage das mal angesichts der Weltbevölkerung. Im Oktober 2018 gab es rund 7,63 Milliarden Menschen. Die UNO rechnet für den Zeitraum 2015 bis 2020 mit einem Bevölkerungswachstum von rund 78 Millionen Menschen pro Jahr. Und die Vereinten Nationen erwarten 2050 etwa 9,7 Milliarden Menschen auf dem Globus. Wer bin ich denn schon? Wer sind wir denn schon? Und das sage ich euch jetzt. Wir sind geliebte Kinder Gottes. Jeder ist ganz einzigartig, jeder ganz besonders, jeder mit Kanten und Ecken, aber ausgezeichnet gemacht. David sagt im Psalm 8, Vers 5 bis 7, Was ist der Mensch, dass du sein gedenkst, und des Menschensohn, dass du dich um ihn kümmerst. Denn du hast ihn wenig geringer gemacht als Engel. Mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße gestellt. Gott denkt an dich. Gott kümmert sich um dich. Er krönt dich mit Herrlichkeit. Er krönt dich mit Pracht. Er hat dich berufen zum Herrschen. Wir haben einen hohen Stand bei Gott. Wenn wir die Sichtweise Gottes für uns einnehmen, dann lässt sie uns anders durchs Leben gehen. So ein bisschen mit straffen Schultern, mit erhobenem Haupt, als erlöstes Gotteskind, mit Mut und Zuversicht, ein Loblied im günstigsten Fall im Mund. Aber es gibt ja nun allerdings leider immer wieder Umstände, Situationen, wo man sich schlecht fühlt oder schlapp oder klein oder irgendwie gefangen und vergessen. Und ich möchte euch heute jemanden vorstellen, die Person war wirklich gefangen, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, aber deren Leben trotzdem ein Segen war, ein Triumph für ihren Gott. Wir lesen 2. Könige 5, Vers 1 bis 3. 2. Könige 5, Vers 1 bis 3. Und Naaman, der Herr Oberste des Königs von Aram, war ein bedeutender Mann vor seinem Herrn und angesehen, denn durch ihn hatte der Herr Sieg für Aram gegeben. Der Mann war ein Kriegsheld, aber aussätzig. Und die Aramäer waren auf Raub ausgezogen und hatten aus dem Land Israel ein junges Mädchen gefangen weggeführt. Das kam in den Dienst der Frau des Naaman. Und sie sagte zu ihrer Herrin, ach, wäre mein Herr doch vor dem Propheten, der in Samaria wohnt, dann würde er ihn von seinem Aussatz befreien. Anstelle zu sagen, wer bin ich denn schon, eine Sklavin, berührt sie das Leben anderer zum Guten. Und ich weiß nicht, wie du dich fühlst, aber vielleicht fühlst du dich in bestimmten Bereichen deines Lebens auch als Sklave. Sklave der Arbeit, deiner Familienumstände, deiner Gesundheit, deines Alters. Ich sag dir, du kannst trotzdem das Leben anderer zum Guten berühren. Und zwar braucht das gute Einstellungen. Gute Haltung, ein gehorsames, dankbares Herz. Und wenn wir die haben, dann wird Gott uns benutzen. Höre auf, dich zu ärgern über deine Arbeitsstelle, zu klagen und zu meckern. Wohl dem, der Arbeit hat, die bezahlt wird. Sie musste so knechten. Keiner von uns ist Sklave. Sage nicht, ich bin zu jung, zu alt, zu eingespannt oder meine Kinder fressen mich auf, weil sie noch so klein sind. Dieses junge Mädchen, diese Sklavin bewirkt, dass Naaman nach seiner Heilung zum Diener Gottes wird. Die meisten kennen ja unseren Freund Jean Oscar, der ja wirklich ein Stück die Welt bewegt. Er hat sich bekehrt durch eine 12-Jährige. Unser Freund Jan Eriksen der in die Gefängnisse geht und Tausende von Mördern zu Christus führt, wurde gerettet, weil ein junges Mädchen ihm Zeugnis gegeben hat. Ganz offensichtlich waren diese jungen Mädchen glaubwürdig. Die hatten was an sich, was sie von anderen Menschen unterschied. Ein verschlepptes junges Mädchen, Sklave in einem fremden Land. Stellt euch das mal vor, nicht mehr Mamas Liebling. Nicht mehr spielen, nicht mehr träumen können von der tollen Zukunft. Nicht mehr träumen können von dem Ritter auf dem weißen Pferd, der einen dann zum Traualtar führt. Ich überspitze das jetzt. Ohne Eltern, fremde Sprache, fremde Sitten, anderes Essen, allein Sklavin. Ich denke, man könnte da schon wütend sein, oder? Verbittert, boshaft vielleicht, aber zumindest einsam und todunglücklich. Und dann taucht mit Sicherheit diese altbekannte Frage auf, warum ich? Gott, warum hast du das zugelassen? Du hättest mich doch beschützen können. Und er hätte es können, ja. Er hätte das verhindern können. Dieses Mädchen freut sich nicht über das Unglück Naamans. Und deswegen möchte ich das heute ausdrücklich sagen, gestatte dir niemals, dich über das Unglück eines Menschen zu freuen, der dir übel mitgespielt hat. Das finden wir in Sprüche 17, Vers 5b. Das lese ich sogar, ohne dass es dran steht. Wer sich über Unglück freut, bleibt nicht ungestraft. Überlegt mal, dieses Mädchen will ihrem Herrn Gutes tun. Ich meine, sie hätte sich ja auch die Hände reiben können. Das ist die Rache Gottes. Jetzt bist du aussätzig. Die Ausleger sind sich einig darüber, dass es kein Lepra ist, dieser Aussatz, sondern Schuppenflechte. Also keine Krankheit zum Tode, aber sehr lästig, sehr juckend. Und zusätzlich hat es ein gewisses Stigma von den Menschen, dem man natürlich begegnet. Sie hätte sich freuen können. Aber wer seinem Widersacher Gutes tun kann, ihm Gutes wünschen kann, der ist wirklich frei von ihm. Dieses Mädchen muss aufrichtig und glaubwürdig gelebt haben, sonst hätte Naamans Frau es dem ihr Mann nicht erzählt. Ach, da spinnt sie schon wieder rum, die kleine Freche. Es wäre, er ist ja dann damit zu seinem König gegangen sogar und hat gesagt, der kann mich heilen. Stell dir vor, sie wäre ein kleines, freches Biest gewesen. Da kann einem schon manches einfallen. Abführmittel ins Essen, Niespulver aufs Kopfkissen, Reißzwecke in die Schuhe, zu viel Salz in die Suppe, alles kleine Gemeinheiten. Niemand hätte ihr geglaubt. Niemand hätte ihr geglaubt. Oder die Arbeit gerade so erledigen, dass es keinen Ärger gibt. Aber gerade so, und alle wissen, sie ist faul. Niemand hätte ihr geglaubt. Wenn sie intrigant gewesen wäre, unehrlich, heimlich was weggenommen hätte, einfach weil sie Lust drauf hatte oder bösartig sein wollte, niemand hätte ihr geglaubt. Sie hatte einen Lebensstil von Glaubwürdigkeit und Integrität. Und ich möchte jetzt jeden bitten, sich zu fragen, lebe ich ein glaubwürdiges christliches Leben? Und das meine ich nicht in dem Sinne von versuch's noch mehr und noch mehr, setz noch einen drauf, gib alles und streng dich noch mehr an, das meine ich gar nicht. Sondern ich möchte uns erinnern, dass wir erlöst sind. Erlöst. Wir hatten jetzt Taufgespräch, da hört man, dass wir uns gestorben halten sollen. Der Sünde, der Welt, dass wir nicht mehr wir leben, sondern Christus lebt in uns. Und ich möchte dir sagen, lebe als freier Mensch, der sich freiwillig den Geboten Gottes unterordnet. Dann bist du glaubwürdig. Wenn du Schwachheiten hast, ich glaube nicht, dass es ein Problem ist. Man kann ja daran wachsen. Aber unehrlich zu sein und unaufrichtig, das trennt uns von Gott. Galater 6, Vers 14 sagt, mir aber sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Die Welt ist mir gekreuzigt und ich der Welt. Kein Anteil mehr daran. Eine neue Schöpfung. Deswegen nimm einfach das, was dein Zeugnis für Christus schwächt, diese schlechte Angewohnheit oder charakterlichen Marken, und leg sie im Glauben am Kreuz ab. Halte dich für frei im Glauben, freigemacht durch das Blut Christi. Ja, du bist wer? Du bist ein geliebtes Gotteskind, ein König und ein Priester. Und du sollst deine Umgebung zum Guten berühren, zum Guten beeinflussen. Wie dieses Mädchen können wir Großes ausrichten, wenn wir glaubwürdig sind und nicht schweigen. Und ich möchte dich fragen, gibt es Gebiete in deinem Leben, wo du weißt, dass du nicht glaubwürdig bist? Das heißt, da, wo du anders handelst, als du glaubst, und anders redest, als du handelst. Wo Bereiche deines Lebensstils Gott nicht gefallen. Und es ist eine Begebenheit, die ist sehr viele Jahre her. Wir waren noch in Berlin, und dann kam ein Freund von uns, und der brachte seinen Freund mit, und der erzählte dann, es war ein hochgebildeter Akademiker. Und dann erzählte er uns, wie er wegen irgendeiner Kleinigkeit einen Kellner fertig gemacht hatte. Und es hat uns so unangenehm berührt, dass ich es bis heute nicht vergessen habe. Wie dieser Mann kann dem Kellner nicht mehr erzählen, Jesus liebt dich. Er kann ihm nicht sagen, kehr um, es gibt neues Leben, es gibt ein schönes Leben bei Gott für dich, nachdem er ihn fertig gemacht hat, ohne Grund. Und damit meine ich nicht Menschengefälligkeit oder Schwäche. Natürlich kann man sich beschweren, wenn Schnecken im Salat sitzen, aber es geht darum, wie ist Gottes Art? Auch Gottes Art, mit Menschen umzugehen. Wir kennen diese Armbändchen, what would Jesus do, WWJD. Und das ist die Anfrage an uns. Weißt du, dass du nicht mehr tratschen musst? Weißt du, dass Jesus für deine Bequemlichkeit gestorben ist? Weißt du, dass Jesus keine Wutausbrüche hat? Weißt du, dass er nicht voller Wut und Vorwürfe ist? Weißt du, dass er nicht zu viel ist? Warum nicht einfach alles ablegen, was zu unserem alten Wesen zählt, und einfach die Art Jesu anlegen? Und davon rede ich nicht, dass wir perfekt sein sollen, sondern eine Willigkeit, den nächsten Schritt im Glauben zu tun. Und der sieht für jeden anders aus. Ich glaube, es fängt an damit, es zu wagen, mutig zu bekennen, ja, ich bin erlöst. Ja, ich bin frei. Ja, ich bin frei gemacht. Ja, ich kann anders leben. Ja, ich kann besser leben. Ja, ich kann ein Zeugnis für Jesus sein. Jesus hat mich mit Pracht und Herrlichkeit gekrönt. Haben wir gerade gelesen vorhin. Bei diesem Sklavenmädchen wurde das ganze Dasein erschüttert, und trotzdem hat sie ihren Glauben gelebt, ihre Überzeugungen und ihre Werte. Und ich möchte uns dabei vor Augen halten, dass jeder von uns beobachtet wird. Gott beobachtet uns, ein Glück, er lässt uns nie aus den Augen. Im Buch Hiob sagt Gott zu Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Es gibt Engel, es gibt Dämonen, der Teufel geht umher und sucht, wen er verschlingen kann. Auch dort werden wir beobachtet, aber wir werden auch von Menschen beobachtet. Du wirst von deinen Kindern beobachtet. Und wenn die Teenager sind, durchaus sehr kritisch. Du wirst von deinen Eltern beobachtet, selbst wenn du 40 Jahre bist, kann ich dir versprechen. Die spüren, ob du glücklich bist, deine Eltern. Die spüren, ob du unzufrieden bist mit dir selbst und der Gesamtsituation. Die spüren, ob du leidest. Das ist einfach so. Dann gucken die Mitschüler auf dich, die Arbeitskollegen, die Nachbarn. Mich hat meine Nachbarin angerufen und hat gesagt, du hast noch nicht deinen Müll rausgestellt. Versteht ihr? Das ist, so sehr werden wir beobachtet. Man macht Eindruck auf jemanden. Man drückt etwas ein, zum Guten wie zum Schlechten. Und wenn du sagst, ich bin Rentner, ich gehe doch nur mittwochs aus dem Haus zum Einkaufen, dann weiß dein ganzer Block, heute ist Mittwoch, da geht sie wieder einkaufen. So ist das. Jeder beobachtet und wird beobachtet. Unsere Worte, unsere Taten, unser Dasein berührt andere Menschen. Ich sage mit Sicherheit die Wahrheit, dass es Leute gibt, mit denen ist man richtig gern zusammen. Da wird man innerlich, ein Stück blüht man auf, man ist frei, man ist heiter, man kann lachen. Und wenn man auseinandergeht, dann sagt man, wow, war ein toller Tag. Und dann gibt es auch andere. Da fühlt man sich sogar beschmutzt, wenn die Kübel Wut und Ärger über einen auskippen. Hat wahrscheinlich schon jeder mal erlebt. Und wir hier aus der Christusgemeinde, lasst uns nicht leichtfertig und nicht ziellos durchs Leben gehen, sondern wirklich mit Lobliedern in unserem Mund, mit der Sicht für Menschen, mit der Sicht in der Weise, dass jeder, der nicht Jesus angenommen hat, in die Hölle geht. Das ist wichtig. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, das ist einfach klasse. Und das war dieses Mädchen, auch wenn es für sie nicht schön war. Und wenn du in einer Situation bist, die ist nicht die schön ist, aber du kommst da nicht raus, weshalb auch immer. Bestimmte Sachen sind einfach, wie sie sind, zumindest für bestimmte Zeiten. Mach das Beste draus. Mach das Beste draus. Gib Gott Raum in dieser Situation. Gib Gott die Ehre in dieser Situation. Und berühre Menschen trotzdem zum Guten. Lass deinen Unwillen nicht an deiner Familie aus. Sei nicht ungerecht zu deinen Kindern, weil du dich über irgendwas ärgerst. Mach das nicht. Mach das nicht. Wer bin ich denn schon? Gemäß 2. Korinther 3, Vers 2 und 3 bin ich ein Brief Christi. Bist du ein Brief Christi, gelesen von allen Menschen? Ein Mitarbeiter Gottes. Quasi sein verlängerter Fuß, der zu Menschen geht. Die verlängerte Hand, die austeilt, die segnet, die streichelt, die tröstet, die liebt. Sein verlängerter Arm, der gute Werke tut und hilft. Und die Augen, die mit Liebe und Erbarmen schauen. Jesus, als er auf der Welt war, da steht mehrfach in der Bibel, dass er innerlich bewegt wurde, wenn er die Menschen angesehen hat. Deswegen lass dich bewegen. Der Heilige Geist ist in dir. Lass dich in Bewegung bringen, und zwar für das Ewige, nicht um Reichtum zu scheffeln. Wir sind doch keine Schwaben, Schaffe, Häuslebauer. Wir sind doch Ostwestfalen oder was auch immer. Lasst uns für das Ewige streiten. Lege unnütze Dinge beiseite und gib Beziehungen auf, die dir schaden. Das ist ein pastoraler Rat. Gib Beziehungen auf, die dir schaden. Eben dann, wenn es Menschen gibt in deinem Leben, die dich zum Schlechten beeinflussen. Da, wo du selber zum Schwätzer wirst. Da, wo du selber zu viel trinkst. Da, wo du alles andere vergisst, was wirklich zählt. Aber jetzt zurück zu Naaman. Also er geht dann zum König und der schreibt einen Brief an den anderen König von Israel und schreibt, heile meinen Knecht. Und dann kommt er mit dem Brief an, mit dem ganzen Tross, und er ist entsetzt, denn welcher Mensch kann dann wohl heilen? Und er denkt, das ist ein Komplott. Und Elisa, der Prophet, hört dann davon und sagt, schicken zu mir, banal gesprochen. Und dann lesen wir weiter, 2. Könige 5, Vers 10. Und Elisa schickte ein, also der steht jetzt vor der Tür mit Wagen, mit Geschenken, mit Gold, mit Gewändern, also richtig großer Aufmarsch. Und Elisa schickte einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und bade dich 7-mal im Jordan, so wird dein Fleisch wiederhergestellt werden und rein sein. Das ist jetzt nicht so, wie er sich das vorgestellt hatte. Soll ich euch mal vorlesen, wie er sich vorgestellt hatte? 2. Könige 5, Vers 11 und 12. Da wurde Naaman zornig und ging weg. Und er sagte, siehe, ich hatte mir gesagt, er wird nach draußen zu mir herauskommen und hintreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen. Und er wird seine Hand über die Stelle schwingen und so den Aussätzigen vom Aussatz befreien. Sind nicht Albaner und Parper die Flüsse von Damaskus besser als alle Wasser von Israel? Kann ich mich nicht darin baden und rein werden? Und er wandte sich um und ging im Zorn davon. Er hatte eine klare Vorstellung davon, wie Gottes Rettung, Gottes Heilung über ihn kommen würde. Und als es nicht so kam, ging er im Zorn davon. Und ich denke, dass hier auch einige sind, die mit irgendwelchen Problemen zu jemandem gegangen sind, ob hier oder woanders oder zu einer Konferenz. Dann gab es ein kurzes Gebet, ganz normal, ganz unaufgeregt und nicht anders als sonst. Und nichts ist passiert. Und dann warst du zornig. Anstelle im Glauben zu sagen, in Jesu Namen wurden mir Hände aufgelegt. Ich glaube, dass ich empfangen habe. Und ich befolge den Ratschlag, zum Beispiel ausgedacht, obwohl ich mir gar nicht vorstellen kann, dass das was mit meiner Heilung zu tun haben könnte, dass ich regelmäßig meine Eltern besuche und ihnen von Herzen vergebe. Er hat gedacht, er wird seine Hand über mir schwingen. Und es war so einfach. Manches macht Gott so anders, als wir uns denken. Ich kann mich erinnern, vor Jahren, wir hatten eine liebe Schwester hier in dieser Gemeinde, die hatte einen Mann, der nicht gläubig war. Und sie sprach davon oft, als wenn der sich bekehrt. In Gandersheim wahrscheinlich. Und sie hatte ganz dramatische Vorstellungen, wie das vonstatten gehen würde. Und dann war Jan Eriksen hier, predigte, und dann machte er den Aufruf und sagte, alle schließen jetzt bitte die Augen, keiner guckt rum, und wer Jesus nachfolgen will, der hebt bitte die Hand. Keiner hat es gesehen, als dieser Mann die Hand hob, um Christ zu werden. Es kam ganz anders, als sie sich vorgestellt hatte. Aber wie geht's weiter mit Naaman? Vers 13 und 14. Da traten seine Diener herzu und redeten zu ihm und sagten, mein Vater, hätte der Prophet eine große Sache zu dir geredet, hättest du es nicht getan? Wie viel mehr da er nur zu dir gesagt hat, bade und du wirst rein sein. Da stieg er hinab und tauchte im Jordan 7-mal unter nach dem Wort des Mannes Gottes. Da wurde sein Fleisch wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben und er wurde rein. Was kann man daraus lernen? Lass gute Leute um dich sein. Stellt euch vor, sie hätten zum Schlechten geraten, also ihm nicht gesagt, mach das doch. Was wäre, wenn sie ihn in seinem Zorn bestärkt hätten, nach dem Motto, weißt du nicht, wer du bist? Unverschämtheit, komm nicht mal raus. Was soll das denn? Du bist zu Recht sauer. Das haben wir uns doch gleich gedacht, dass das hier nichts wird. Was wäre gewesen? Nichts als Wut und Bitterkeit. Kein Wunder. Guter Rat von guten Ratgebern kann über Tod und Leben entscheiden, über Scheidung und Versöhnung, über Frieden oder Unfrieden, über ein gutes Leben oder ein schlechtes Leben. Deshalb lass gute Leute um dich sein. Diese Wahrheit finden wir in Sprüche 13, Vers 20. Sprüche 13, Vers 20. Wer mit Weisen umgeht, wird weise. Aber wer sich mit Toren einlässt, dem wird es schlecht ergehen. Wir haben hier zwei Versprechen Gottes. Gott verspricht einem jeden von uns, wenn du mit Weisen umgehst, wirst du weise. Sag Gott. Sag Gottes Wort. Das färbt ab. Umgang färbt immer ab. Und das zweite Versprechen Gottes ist, wer sich mit Toren einlässt, dem wird es schlecht gehen. Was sind Toren? Das sind Leute, die nicht ihren Dingen nachjagen, die nicht gottgemäße Werte und Ziele haben. Da ist das Versprechen Gottes, die wird schlecht gehen. Und keiner von uns kann sagen, das gilt für mich nicht. Das gilt für jeden von uns hier. So, als letzte Bibelstelle wollen wir Epheser 5, 15 bis 17 lesen. Epheser 5, 15 bis 17. Seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Hier werden wir aufgefordert, als weise Menschen zu leben. Was sind weise Menschen? Das sind Menschen, die urteilsfähig sind, die einfühlsam sind, die weitsichtig sind. Überlegt euch genau, wie ihr lebt. Und wir sind keine Sklaven. Wir haben so viel Entscheidungsfreiheit bei einem jeden von uns. Wir können über unsere Zeit weitestgehend entscheiden. Wir können über unser Geld entscheiden. Wir können einladen, wen wir besuchen, welchen Sport wir treiben und wie viel. Wir können uns überlegen, wie wir den Haushalt führen, ob wir unser Auto waschen oder nicht, welche Stimmen wir Gehör schenken. Das alles liegt vor uns. Alles Entscheidungsfreiheiten. Und die Bibel sagt dazu, sieh genau zu. Pass genau auf. Weise oder unweise. Beides hat Folgen. Kauf die rechte Zeit aus, heißt, nutz deine Zeit. Verstehe, was Gott von dir will. Verstehe, dass es keine Zufälle gibt. Verstehe, dass manches im Leben Zeit braucht, reifen muss. Deswegen sei nicht ungeduldig. Suche Gott und schau auf die Menschen, die Gott in dein Leben gegeben hat. Schau auf sie mit Liebe. Genau wie dieses Mädchen das getan hat. Wer bin ich denn schon? Du bist Gottes Brief an die Menschen. Jemand, der in Jesu Namen seine persönliche Welt verändern kann. Du kannst einer sein, der das Leben für andere Menschen besser macht, leichter, lebenswerter macht. Du bist jemand, der Salz und Licht ist. Jemand, der leuchtet wie ein Himmelskörper in einer verdrehten und verkehrten Welt. Und du bist jemand, der beten kann, der sagen kann, Vater unser, aber lieber Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, so in unserem Leben, so in unserer Gemeinde. Amen. Lasst uns aufstehen. Ich möchte beten. Und wenn du ein Gebetsanliegen hast, irgendwo gemerkt hast, ich möchte einen Schritt weitergehen mit meinem Gott, kannst du gerne nach vorn kommen. Es sind einige ja hier, die gerne mit dir beten. Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du uns herausforderst zur Hingabe. Uns herausforderst, Frust abzulegen, Bequemlichkeit abzulegen, Bitterkeit abzulegen. Und hier ist eine Frau, die, du spürst jetzt, wie der Herr wirklich sich regt in dir und dir sagt, lass los, lass diese Bitterkeit los gegen deinen Mann. Lass sie los, damit du frei sein kannst, damit du wieder froh sein kannst in mir, sagt dir der Herr. Lass uns im Glauben wirklich einen Schritt weiter gehen nach vorn. Wir als Gemeinde einen Schritt nach vorn, um diese Welt, unsere Stadt und unsere Städte, die wir repräsentieren, wirklich zu bewegen, zu erschüttern. Lasst uns Menschen lieben, mehr als bisher. Gute Werke tun, die er zuvor bereitet hat, mehr als bisher. Zeit und Geld investieren, mehr als bisher. Wir haben nur dieses eine Leben. Lasst uns mit offenen Augen durch diese Welt gehen, durch unsere Stadt gehen. Hetze nicht von Geschäft zu Geschäft, sondern richte die Augen auf die Menschen in dieser Stadt. Ob reich, ob arm, ohne Jesus ist jeder verloren. Das muss uns im Herzen brennen und ganze Sache mit Gott machen. Wir danken dir, dass du uns ansprichst immer wieder. Geduldig bist mit uns und treu. Wir brauchen dich, Herr, jetzt und in Ewigkeit immer. Du bist unser Herr. Amen.